wie man Straftäter ziemlich sicher überführt. Darüber sprechen wir in diesem CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
CF-Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
Herzlich willkommen zum CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast von Kohaus und Florak. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute mit Patentanwalt Henrik Bücker. Er hat uns heute einen Kriminalfall mitgebracht, und zwar einen, der durch seine Methode der Aufklärung damals, das war in den 80er Jahren, für ziemlich viel Furore gesorgt hat und in die Rechtsgeschichte eingegangen ist. Willkommen zum Gespräch, Herr Bücker.
Ja, hallo Frau Winter, ich freue mich, hier sein zu können.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Erzählen Sie uns doch bitte mal, worum es in diesem besagten Fall ging und auch was daran so interessant war.
Ja, Sie haben es ja schon ausgeführt. Das ist ein Fall aus den späten 80er Jahren. Er trug sich damals in West-Berlin zu. Am 28.02.1988 verschwand in Berlin eine junge Frau und der Polizei war relativ schnell klar, dass es sich hier um ein Verbrechen handeln musste, aufgrund der Umstände, wie die Frau verschwunden ist. Und ja, hat dann nach dieser Frau gesucht und hat dann festgestellt, dass sich ein paar Tage später jemand mit der Scheckkarte der vermissten Frau Geld an einem Automaten abgehoben hatte. Mhm. Auch damals gab es schon Videoaufnahmen in den Banken und es gab eine Videoaufnahme von diesem Mann, der das Geld abgehoben hat. Und damit ging dann die Polizei in die Öffentlichkeit und suchte eben öffentlich nach diesem Mann. Mhm. Überraschenderweise gab es tatsächlich viele Zeugenhinweise, denn damals waren die Videoaufnahmen noch recht unscharf im Vergleich zu heute. Wie gesagt, es war der 28.02.1988. Mhm. Und es meldeten sich Zeugen, die eben diesen Mann erkannten. Und überraschenderweise hat sich auch der Täter wohl selbst erkannt und ist mit seinem Anwalt, das war der Herr Ströbele, dann zur Polizei tatsächlich gegangen.
Und Hans-Christian Ströbele war das.
Genau, ja, Hans-Christian Ströbele, der bekannte Grünpolitiker, der Bundestagsabgeordnete, der Fraktionsvize, lange Zeit Fraktionsvize war bei den Grünen.
Ja.
Ja, mit diesem Anwalt ist eben der Täter zur Polizei gegangen, hat aber dann ganz fest behauptet, dass er nichts mit dem Verschwinden der Frau zu tun hat und er auch nicht derjenige wäre, der auf dem Video zu erkennen oder zu sehen ist.
Ja.
Obwohl er sich ja scheinbar schon eine gewisse Ähnlichkeit gesehen hat und deswegen dann auch selbst zur Polizei gegangen ist.
Also man tappte erstmal eine Zeit lang im Dunkeln. Er hat es völlig abgestritten und dann, wie ging es dann weiter?
Ja, er hatte es völlig abgestritten. Die Ermittler glaubten ihm aber nicht und erwirkten dann auch einen Haftbefehl. Allerdings basierte dieser Haftbefehl damals eben darauf, eben auf diesem Scheckbetrug. Mhm. Und man konnte noch nicht den Täter oder den Verdächtigen in Verbindung bringen mit dem Verschwinden dieser Frau.
Und die war auch nach wie vor verschwunden, ne?
Die war auch nach wie vor verschwunden, sie tauchte nicht auf, sodass eben die Polizei weiter nach dieser Frau gesucht hat. Mhm. Das änderte sich dann am 16. März 1988. Da wurde nämlich dann die Leiche einer Frau in einer Gartensiedlung gefunden. Und es stellte sich eben relativ schnell heraus, dass es sich dabei um die vermisste junge Frau handelte.
Die wurde erdrosselt.
Genau.
Ja.
Genau. Die Rechtsmedizin stellte dann eben fest, dass die Frau ermordet wurde, also erdrosselt wurde. Und auch, dass die Frau vorher vergewaltigt worden ist. Und ja, in diesem Zusammenhang wurden dann eben auch Spermaspuren an der Frau sichergestellt. Ja, das Besondere jetzt an diesem Fall war, dass es zum damaligen Zeitpunkt eigentlich nur möglich war, aus diesen Spuren die Blutgruppe des Täters zu bestimmen.
Also aber kein eindeutiges Merkmal.
Eindeutiges Merkmal, weil ja doch Millionen von Bürgern die gleiche Blutgruppe haben, sodass es ja wahrscheinlich noch nicht mal ein starkes Indiz war.
Ja.
Höchstens eben, um einen Täter zu oder einen vermeintlichen Täter zu entlasten, wenn man eben feststellt, dass es eben eine andere Blutgruppe vorhanden war.
Ja.
Die Engländer waren da uns voraus sozusagen. In England und auch in den USA, wie ich das gelesen habe, gab es wohl schon erste Fälle, wo die DNA-Analyse angewendet worden ist. Das lässt sich auch dadurch erklären, dass der Erfinder der DNA-Analyse ein Brite war. Sir Alec John Jeffreys hieß der Erfinder. Der war eigentlich auf der Suche nach Möglichkeiten, wie man Erbkrankheiten erkennen kann, und stieß dabei dann zufällig darauf, dass die DNA einen Abschnitt umfasst, die es in einem Menschen eben nur einmal gibt oder in jedem Menschen nur einmal gibt und der sich dann eben der Mensch identifizieren lässt. Deswegen nennt man eben diesen Abschnitt auch dann genetischen Fingerabdruck, der eben ähnlich eindeutig ist wie unser Fingerabdruck.
Ja. Und diese Kenntnisse oder Erkenntnis des Genetikers hat man sich dann zunutze gemacht für die Aufklärung des Falls?
Ja, genau. Also die Polizisten oder die Ermittler hatten davon Kenntnis und haben sich dann überlegt, dass es doch bei diesem Fall zur Anwendung kommen sollte, denn ansonsten war die Beweislage doch recht dürftig. Mhm. Ja, das Problem war an der Stelle noch damals, es gab ein Patent auf dieses Verfahren und dieses Patent lag damals bei einer britischen Firma. Und ja, wie unsere Podcast-Hörer ja bestimmt wissen, dann kann man nicht einfach dieses Verfahren anwenden. Mhm. Und deswegen war es dann notwendig, die Proben, also auf der einen Seite die Spermaprobe und auf der anderen Seite eine Blutprobe des Täters, die man ihnen abgenommen hatte, eben nach England zu schicken, zu diesem Unternehmen. Und die haben dann die Proben ausgewertet. Das hat damals noch 8 Wochen gedauert. Und ja, dann als Ergebnis zurückgemeldet eben, dass die Proben übereinstimmen, beziehungsweise der genetische Fingerabdruck übereinstimmt. Mhm.
Aber war das denn alles so, konnte das alles so sang- und klanglos über die Bühne gehen? Ich kann mir vorstellen, dass da auch ein bisschen Kritik laut wurde, dass man das überhaupt getan hat.
Ja, es gab damals wohl eine sehr große Diskussion in Deutschland. Es gab noch überhaupt keine gesetzlichen oder höchstrichterlichen Grundlagen für die Anwendung dieser Methode. Und auch Herr Ströbele, eben der Verteidiger von dem Täter, können wir ja, glaube ich, schon vorwegnehmen, war eben der Auffassung, und dass das nicht geht.
Ja, ich glaube, er sagte sogar, das ist ein Eingriff, den man sich schlimmer nicht vorstellen kann. Also ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, ne, meinte er damit wahrscheinlich.
Ja, genau, das hat er in einem Spiegel-Interview gesagt. Und es gab auch andere Stimmen, die das so sahen, dass es eben etwas ist, was man nicht einwenden darf.
Okay, das heißt, das waren wirklich schwierige rechtliche Grundlagen. Wie hat man das dann trotzdem durchgesetzt?
Ja, es war also dann spannend, wie das Gericht das eben bewerten würde, weil die Ermittler, wie gesagt, haben es einfach erstmal gemacht und die Staatsanwaltschaft hat dann eben diesen Beweis in das Verfahren eingebracht. Dann muss man allerdings sagen, kam es zur Überraschung aller. Bisher hatte der dazu, dass der Täter am Prozessanfang ein Geständnis abgegeben hat. Mhm. Ja, bis dahin hatte er geschwiegen oder beziehungsweise die Tat geleugnet. Mhm. Und zu Beginn des Prozesses hat er dann auch vollkommen zur Überraschung seines eigenen Anwalts die Tat dann gestanden.
Der war offenbar selbst ganz beeindruckt von diesem Ergebnis.
Das wird vermutet, so genau weiß man das nicht. Er hatte sich anscheinend eine andere Strategie zurechtgelegt und hat gesagt, es hätten ihm Stimmen eingeflößt, dass er die Frau töten sollte.
Mein Gott.
Und wollte wohl eben auf Unzurechnungsfähigkeit dann plädieren. Und daher hatte man ein Geständnis, aber nichtsdestotrotz hat das Gericht in dem Urteil gesagt, dass eben die Methode eingesetzt werden kann in so einem Fall. Mhm. Also das Gericht sah eben, dass es die Eingriffe in die Persönlichkeit, dass die dem entgegenstehen.
Ja, okay. Und das heißt, die rechtlichen Grundlagen damals wurden dann geschaffen. Wie sind denn diese rechtlichen Grundlagen heute?
Ja, also die wurden dann geschaffen. Also es gab nach diesem Fall noch 5 weitere Täter, die wohl so überführt worden sind. Und erst im September 1990 hat sich dann das Bundesverfassungsgericht tatsächlich dazu geäußert und hat eben die Nutzung der DNA-Analyse erlaubt.
Mhm. Wir müssen mal ganz kurz einwerfen, es kam dann zur Verurteilung in dem besagten Fall, ne? Das müssen wir vielleicht noch der Vollständigkeit halber.
Ja, vielleicht, das können wir kurz vielleicht eben einfügen. Also der Täter wurde verurteilt wegen Mordes und zu einer lebenslangen Haft verurteilt und auch zur Sicherungsverwahrung. Das lag vor allen Dingen daran, weil der Täter schon vorher einmal wegen einem Tötungsdelikt verurteilt worden war und erst kurz vor der Tat tatsächlich aus dem Gefängnis wieder herausgekommen ist, war sicherlich auch ein Grund, warum die Ermittler ihm von vornherein nicht geglaubt haben, dass er nicht der Täter ist.
Ja.
Ja, und dann, wie gesagt, gab es 1990 eben das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dem die eben festgestellt haben, dass die DNA-Analyse grundsätzlich erlaubt ist. Mhm. Heutzutage ist es so, dass man gegen den Willen einer Person DNA entnehmen kann oder eine Probe für eine DNA-Analyse entnehmen kann, auf richterlichen Beschluss hin. Das wird insbesondere dann eben getan, wenn ein Verbrechen vorliegt oder eben wenn angenommen wird, dass diese Person in Zukunft ein Verbrechen wieder begehen könnte.
Mhm, ja, okay. Also diese zwei Fälle, da ist es dann als anerkanntes Verfahren gilt es da, ne? Zur Aufklärung.
Genau. Mhm. Ja. Und es ist auch so, das muss man sagen, dass Herr Strübele und viele andere Kritiker ihre Meinung dann auch geändert haben und es, ich glaube, heute vollkommen klar ist, dass das eine anerkannte Methode ist, um Täter zu überführen und ja, hier es keine Anwendung mehr gibt.
Ja, eine anerkannte Methode, aber auch eine sehr, sehr eindeutige Methode. Man kann ja einfach sagen, das ist schon relativ klar, dass derjenige entweder der Täter war oder nicht, weil man diesen genetischen Fingerabdruck eben hat, ne?
Das da muss man ganz klar sagen, es führt auch zu Entlastung von Tätern oder von vermeintlichen Tätern, weil man eben daran auch feststellen kann, dass jemand nicht Täter ist. Ich glaube, gerade in den USA kam es immer wieder dazu, dass Leute aus der Todeszelle entlassen werden, weil dann festgestellt wird aufgrund der DNA, dass sie doch nicht der Täter sein können. Deswegen, es ist ein wirklich tolles Mittel.
Ja, also eine Revolution in der Kriminaltechnik.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie funktioniert denn eigentlich so eine DNA-Analyse?
Ja, ich versuche sie mal zu erklären. Mein Problem ist so ein bisschen, dass ich selbst kein Chemiker oder dergleichen bin, sondern Elektrotechnik-Ingenieur. Aber ich probiere es mal, was ich so, wozu ich mich so reingelesen habe. Also der Jeffries fand eben eine Methode, das Verteilungsmuster der Minisatelliten in der DNA für das bloße Auge sichtbar zu machen.
Minisatelliten sind so kleine, sich wiederholende Elemente in der DNA, ne?
Ja, genau. Dafür verwendet er eben eine genetische Markiermasse, aus der eben die Minisatelliten gewonnen werden und die sich eben an den gleichartigen Stücken der zu untersuchenden DNA anlagern. Mhm. Die Markiermasse war vorher radioaktiv gemacht worden, sodass sich die markierten Minisatelliten als Schwärzung auf einem Röntgenfilm abbildeten. Ja, da bildete sich dann eben ein übersichtliches Strichpunktmuster ab, das man dann eben vergleichen konnte.
Mhm. Okay. Und Sie hatten auch eingangs schon gesagt, dass dieser Erfinder, Alec Jeffries, eigentlich damals was ganz anderes im Sinn hatte bei seiner Forschung. Der wollte ja keine Straftäter aufspüren, sondern suchte nach einer Methode zur Früherkennung von Erbkrankheiten. Das ist ja auch eine ganz interessante Entwicklung. Ne? Man hat das eine als Untersuchungsziel und profitiert aber auch auf anderen Ebenen von dieser Entdeckung.
Ja, wie der Zufall eben manchmal so spielt, man forscht eigentlich nach einem ganz anderen Ziel und entdeckt dabei eine ganz andere Sache und
Ja, spannend. Sind Sie denn eigentlich selbst Krimi-Fan, Herr Bücker?
Ja, auf jeden Fall.
Vermute ich mal.
Ja, genau. Also ich bin natürlich auf diesen Fall gestoßen, weil ich gerne Podcasts höre über True-Crime-Fälle. Ich habe schon als Jugendlicher mit meiner Mutter Aktenzeichen XY gehört, was wahrscheinlich sehr viele kennen werden. Und ja, bin da Fan von und höre es gerne.
Spannend. Sehe es gerne. Dann vielen Dank, dass Sie uns diesen Fall heute mitgebracht haben. Und ja, vielen Dank auch für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog.